Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also wir wollen weitermachen an der Hand Jesu und an der Hand der Mystiker. Es soll nicht überraschen, dass ich heute die Teresa von Avila, deren Fest wir in den kommenden Tagen ja feiern, zu Wort kommen lasse. Und diese heilige Teresa ist eine Vertreterin der Mystiker. Und vom letzten Beitrag, den ich im September gehalten habe, werden Sie sich vielleicht erinnern, es ist auch ein bisschen eine Definitionssache, wann sprechen wir von Mystikern und was zeichnet die Mystiker aus? Es bleibt immer so eine Frage, wie definieren wir Mystik? Auf jeden Fall zweifellos, Teresa von Avila ist eine, die den Weg als ganz junge und normale Christin gegangen ist, aber mit großer Konsequenz die alte Natur hat sozusagen sterben lassen und um das neue Leben hat sie gerungen und gebetet und Gott hat ihr dieses neue Leben geschenkt. Teresa sagt einmal im Buch, das den Titel trägt, Weg der Vollkommenheit. Also wir wissen, wohin wir unterwegs sind. Wir sind auf dem Weg der Vollkommenheit. Da schreibt Teresa, der Herr hat mir beigebracht, dass ich aufschreiben sollte, wie man sich zu verhalten hat, nachdem man zu dieser Quelle lebendigen Wassers gelangt ist und was die Seele dort empfindet und wie Gott sie sättigt und ihr den Durst nach irdischen Dingen nimmt und wie Gott bewirkt, dass die Seele in den Dingen für den Dienst Gottes wächst. Soweit Teresa. Also, der Herr hat ihr ans Herz gelegt, aufzuschreiben, wie man sich zu verhalten hat, nachdem man zu dieser Quelle lebendigen Wassers gelangt ist. Und wir wissen, dass die Jesus-Beziehung selbst diese Quelle lebendigen Wassers ist. In der Beziehung zu Jesus strömt der Geist Jesu zu uns und Jesus selbst vergleicht das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Strömen des Wassers. Teresa liebt das Bild vom Wasser und kommt immer wieder darauf zu sprechen. Teresa sagt, sie soll auch aufschreiben, was die Seele dort empfindet, wie es ihr geht. Nämlich, sie hat großen Frieden, große Freude, große Zuversicht, obwohl sie auch Schmerzen und Leiden empfindet. Aber im Tiefsten ist die Seele ganz in der Geborgenheit Gottes und hat die Gewissheit, es passt mit Gott. Teresa sagt weiterhin, sie soll aufschreiben, wie Gott sie sättigt. Also Gott gibt der Seele Nahrung und bleiben wir bei dem Bild, dass das Wasser so wichtig ist. Und in der Bibel kennen wir ja diese Worte, dass der auf Gott Vertrauende, mit Gott Lebende, wie ein Baum ist, der an Wassern gepflanzt ist. Also der da ganz zuverlässig versorgt wird. Teresa spricht auch davon, dass Gott der Seele oder den Menschen den Durst nach irdischen Dingen nimmt. Die Erfahrung der Nähe Gottes lehrt die Seele, also die Seele begreift, dass die eigentliche Nahrung für sie, für die Seele, nicht in der Welt zu finden ist, sondern in der Gottesbeziehung. Aber natürlich wird die Gottesbeziehung in der Welt gelebt und vertieft. Aber die Quelle liegt in der Gottesbeziehung. Wir können sagen, die Quelle fließt für die Welt, fließt für die Menschen. Und damit ist gemeint, diese Liebesfähigkeit, die der Seele aus der Gottesbeziehung geschenkt wird, kommt den Mitmenschen zugute. Die Seele orientiert sich jetzt nicht mehr so daran, den Menschen und den Erwartungen dieser gefallen zu wollen, sondern sie ist mehr und mehr auf Gott hin ausgerichtet worden. Also das bewirkt der Geist, die Gnade, dass die Seele, der Mensch praktisch jetzt die Gottesbeziehung wirklich jetzt als die Hauptbeziehung sieht. Und das nicht, weil es so sein soll und weil im Kopf die Überlegung ist, sondern es ist eine tiefe Einsicht, eine tiefe Erkenntnis und eine tiefe Überzeugung. Ich lebe aus der Gottesbeziehung. Ja, ich lebe in der Gottesbeziehung. Und die Seele, schreibt Teresa, sie wächst in den Dingen für den Dienst Gottes. Also die Angelegenheiten Gottes, die Anliegen Gottes werden mehr und mehr zu den Anliegen und Angelegenheiten der Seele. Mir kommt dazu ein schöner Satz der Edith Stein in den Sinn, wo Edith Stein sehr klar davon spricht, wie groß der Unterschied ist zwischen einer Orientierung innerhalb der Welt oder einem Orientiertsein auf Jesus hin. Edith Stein spricht hier im Blick auf das Leben einer Karmelitin. Aber in gewisser Weise gilt das doch für alle Christenmenschen. Edith Stein sagt, wer auf bloß natürlichem Boden steht, wer noch nicht gelernt hat, sich selbst und die Welt im Licht der Ewigkeit zu sehen, für den wäre eine solche Lebensweise höchst gefährlich. Zitat Ende. Also Edith Stein meint, wenn du nicht gelernt hast, dich selbst und die Welt im Licht der Ewigkeit zu sehen, dann darfst du nicht daran denken, Karmelitin zu werden. Möglicherweise wäre es im Orden der Brüder leichter. Aber als Karmelitin ist es ganz notwendig, diesen übernatürlichen Blick, diese übernatürliche Wahrnehmung zu haben, aus der Kommunikation mit Gott heraus. Der Hauptbezugspunkt ist Jesus mit seinem Evangelium. Also das meint nicht mehr bloß auf natürlichem Boden stehen, sondern sich selbst und die Welt im Licht der Ewigkeit sehen. Ich meine, ja, ich behaupte, das ist aktuell für uns alle, für alle, die sich Christen nennen. Wir sehen unser Leben in ganz großen Zusammenhängen. Die Teresa sagt, dass es von unserer Natur her unmöglich ist, dass jemand sich für große Dinge begeistert, wenn er nicht versteht, dass er von Gott begnadet ist. Also wir sind wieder bei dem, kann der Mensch erleben, erfahren, dass Gott ihm ständig das zukommen lässt, was ihn zu einer größeren Liebe befähigt. Nämlich das Geliebtsein von Gott befähigt uns zur größeren Liebe. Erstens zur Ausrichtung auf Gott hin, wenn uns dieses Geliebtsein von Gott so richtig bewusst geworden ist, wollen wir genau diese Beziehung pflegen. Und das ist das eine, dass die Gottesbeziehung stimmt. Und zweitens, dass wir fähig sind, Liebe zu schenken, auch dorthin, wo, wie Johannes von Kreuz sagt, keine Liebe ist. Dort bringe Liebe hin und du wirst Liebe ernten. Dank der Erfahrung des Geliebtseins von Gott kann ich lieben, auch in der noch lieblosen Umgebung. Das ist das Geschenk, das sozusagen Gott durch mich den Menschen macht. Es kommt durch mich, dem Christen, Liebe zur Welt. Es ist die Liebe Gottes. Teresa hat einmal zusammenfassend davon gesprochen, dass es drei besondere Gnaden gibt. Und Sie haben das von mir schon einmal gehört. Ich nenne die erste Gnade, die Teresa sagt, ist die, von Gott geliebt zu sein. Und diese Gnade hat jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht. Eine zweite große Gnade ist die, sich dieses Geliebtseins bewusst zu werden. Ich bin geliebt und zwar nicht, weil ich so tüchtig bin oder mich so bemüht habe. Nein, Gott liebt jeden Menschen, auch den größten Sünder. Er liebt ihn. Und wenn mir das bewusst ist, dass ich geliebt bin von Gott, und Sie kennen die Zusatzformulierung, vor jeder Leistung und trotz aller Schuld, wenn mir das bewusst ist, dass ich so geliebt bin von Gott, dann kommt daraus die dritte große Gnade, nämlich selbst so leben, so wirken oder so reden zu können, dass anderen durch mich ihr Geliebtsein bewusst wird. Das ist das Große, das Schöne. Wir können sagen, dieses sich von Gott angesprochen fühlen, das von Gott sich berührt erleben, das tut etwas mit uns. Und genau das ist das Wirken der Gnade. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, während wir Musik hören, dass Sie wieder hineinspüren ins eigene Leben und einfach aufspüren jene Situationen oder Worte, jene Erlebnisse, wo Sie gemerkt haben, Sie brauchen nicht allein Veranstalter des Lebens sein. Sie sind nicht Selbstversorger. Ein Größerer weiß um Sie. Ein Größerer möchte Sie leiten. Ein Größerer hat ganz große Liebe zu Ihnen. Teresa sagt, meine Liebe und mein Vertrauen zum Herrn begannen sehr zu wachsen, als er sich mir zu erkennen gab, als jemand, der jederzeit zu sprechen ist. Ich mache kurz Stopp. Er gab sich Teresa zu erkennen. Das ist das Schöne, das ist das Große. Ob wir das jetzt mystische Erfahrung nennen oder einfach das Glauben, dass Jesus uns kennt und um uns Bescheid weiß und dass er gegenwärtig ist, das soll uns nicht plagen. Gott, Jesus, der Herr, gab sich der Teresa zu erkennen als jemand, der jederzeit zu sprechen ist. Und dann sagt sie weiter, ich sah, dass Gott auch wahrhaft Mensch ist und sich über unsere Schwächen nicht entsetzt, sondern unsere elende, der Erbsünde unterworfene Verfassung von innen her versteht. Darum war er ja zu unserer Erlösung in die Welt gekommen. Man kann mit ihm umgehen, wie mit einem Freunde, wie sehr er auch der Herr bleibt. So Teresa. Also Gott ist wahrhaft Mensch in Jesus Christus. Er entsetzt sich jetzt über unsere Schwäche nicht, sondern er versteht unsere Verfassung, die von der Erbsünde beeinflusst ist. Wir wissen ja, jeder Mensch ist von Gott ins Leben gerufen, damit er eigentlich eine heile Welt vorfindet. Aber die Welt ist nicht heil und bewirkt von sich aus kein Heil. Und deshalb hat jede Menschenseele in dieser Welt auch irgendwie eine Last abbekommen und mitzutragen. Das nennt die Kirche Erbsünde. Das heißt, wir werden in keine wirklich gesunde Welt hineingeboren. Und um das ganz klar zu machen, denken Sie daran, wie es Kindern geht, die in Israel, in Gaza, in der Ukraine, in Russland oder sonst in Afrika oder in einem der schlimmen, überhunderten Krisenherde der Welt, wo Gewalt leider zur Tagesordnung gehört, wo diese Kinder hineingeboren werden. Menschen werden letztlich auch zu einem Misstrauen, zu einem angstvollen Dasein geführt. Und jetzt fällt es den Menschen, das wissen wir aus eigener Erfahrung, gar nicht so leicht, Vertrauen zu schenken. Weder dem Mitmenschen gegenüber zu vertrauen, noch Gott gegenüber. Das ist diese der Erbsünde unterworfene Verfassung, von der Teresa spricht. Und diese versteht Jesus, sagt Teresa, von innen her. Und deshalb war er ja zu unserer Erlösung in die Welt gekommen. Genau dieses sich von der Liebe Gottes erzählen lassen und sich in die Liebe Gottes sozusagen hineinstellen, sich, Jesus verwendet ja die Worte, in der Liebe Gottes bleiben, also in dieser Zuwendung Gottes sein und sich vorstellen, ich bin bejaht, ich bin angenommen, da ist Gott treu, auch dem Schwächling, auch dem Sünder gegenüber, Gott ist treu. Und genau das ändert unser Denken über uns selbst, ändert unser Denken über Gott und ändert unser Denken auch über den Mitmenschen. Also dieses in der Liebe Jesu bleiben heißt teilnehmen dürfen an der Liebe Jesu, und mit dieser Liebe können wir dann unseren Mitmenschen begegnen. Das haben wir ja schon kurz im ersten Teil angesprochen. Jesus versteht uns, und das hat Teresa begreifen dürfen, dass unsere Lebenssituation für Jesus keine Neuigkeit ist und nicht abschreckend ist. Teresa vergleicht die Seele mit einem Garten, der eben vernachlässigt ist, der nicht gut gepflegt ist, der auch Unkraut in sich hat. Und Teresa sagt, dass Jesus selbst sich um diesen Garten Seele kümmert. Und da sagt sie, es ist ein Gleichnis. Und der Anfänger stelle sich vor, als beginne er auf einem sehr unfruchtbaren, mit viel Unkraut überwucherten Boden einen Garten anzulegen, an dem der Herr seine Freude haben soll. Seine Majestät selbst rodet das Unkraut aus und setzt gute Pflanzen ein. Stellen wir uns vor, unsere Seele ist wie ein Garten, an dem der Herr seine Freude haben soll. Und in diesem Garten gibt es noch etwas, was nicht hineinpasst, worüber wir nicht glücklich sind, worüber Gott nicht glücklich ist und was wir sozusagen entsorgen lassen wollen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott selbst uns befreit von den negativen Haltungen, von den negativen Gewohnheiten und so weiter. Befreien tut er uns, indem er uns gutes Licht schenkt, dass er uns gute Einsichten schenkt, dass er uns gute Worte ins Herz legt. Somit ist Gott selbst derjenige, der uns dazu führt, dass wir das Negative gerne loslassen und das Positive gerne annehmen. Das eine wollen wir verlernen, das andere, was dem Evangelium entspricht, wollen wir erlernen. Und Teresa sagt, als gute Gärtner haben wir sodann mit der Hilfe Gottes dafür zu sorgen, dass die Pflanzen wachsen. Wenn wir dann etwas Gutes in uns entdecken, dann wollen wir genau bei diesem Guten weitermachen, es bewahren, es schützen, dranbleiben und es wächst im Tun, im Üben. Und wir kennen von Paulus dieses Wort, überwindet das Böse durch das Gute. Bleib beim Guten dran, schau auf das Gute und automatisch wird dann dem nicht guten Boden abgerungen. Also es wird das Gute sich ausbreiten und das Ungute immer weniger sein. Teresa sagt, wir müssen sie, die Seele oder den Garten, fleißig begießen, damit diese Früchte nicht verwelken, also diese Pflanzen nicht verwelken und Blüten hervorbringen, die geeignet sind, durch ihren Wohlgeruch unseren Herrn zu erfreuen. Unsere Gaben oder unsere guten Haltungen, unsere Einsätze für das Wohl des Mitmenschen, unsere Bemühungen zu lieben, das sind jetzt diese Pflanzen, die wir begießen wollen, damit sie Blüten hervorbringen und der Herr sich an deren Wohlgeruch erfreuen kann. So ist Teresa überzeugt, dass Gott selbst der allerbeste Betreuer der Seele ist, aber er braucht auch unsere Unterstützung. Es ist ja die tiefe Überzeugung dass Gott selbst in der Seele wohnt. Und er möchte aus der Seelenmitte heraus, aus der innersten Wohnung heraus, die ganze Seele mit unserer Zustimmung schön gestalten. Und da sagt Teresa, und ich zitiere jetzt aus dem Buch der Teresa, innere Burg oder Seelenburg oder innere Wohnungen, da sagt Teresa, der Herr versäumt es nicht, uns das eine oder andere Mal zuzurufen, doch näher zu ihm zu kommen. Diese Stimmen und Rufe machen sich vernehmbar durch Worte, die man von guten Leuten vernimmt, oder in Predigten, oder durch das, was man in guten Büchern liest, und durch viele Dinge, von denen ihr gehört habt, dass Gott durch sie ruft. Oder auch durch Krankheiten und Schwierigkeiten. Ferner durch eine Wahrheit, die er uns in den Augenblicken lehrt, in denen wir im inneren Beten verweilen. Schätzt diese Gnade nicht gering, sagt Teresa. Der Herr selbst ruft uns zu. Er meldet sich. Und wir sollen ihm antworten, indem wir versuchen, ihm näher zu kommen. Das heißt, ihm mehr zu entsprechen, ihm Vertrauen zu schenken, ihm zu gehorchen, auch Neues zu wagen auf sein Wort hin. Und die Quellen dieser Rufe, dieser Stimmen Gottes sind sehr verschieden. Das kann sein durch Worte von Menschen, die auf dem Weg Jesu sind, durch Predigten oder was man in guten Büchern liest. Da habe ich gehört, man soll kein gutes Buch lesen, man soll nur sehr gute Bücher lesen. Wir wissen, das Buch der Bücher ist die Heilige Schrift. Durch geistliche Literatur spricht uns der Herr an. Und manchmal auch durch Krankheiten und Schwierigkeiten. Weil genau die Krankheit oder die Schwierigkeit, also das Gefühl der Ohnmacht, des Unvermögens, die Erfahrung der Grenze, die Schwierigkeit, das Problem, die Ratlosigkeit, sie alle regen uns dazu an, uns an Gott zu wenden. Und ich denke an den Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5, wo es heißt, fehlt es einem von euch an Weisheit, soll er sie von Gott erbitten. Gott gibt sie gern und macht niemand einen Vorwurf. Der Jakobusbrief sagt, wende dich an Gott, wenn du zusätzliche Weisheit brauchst. Und erwarte nicht zu viel von deinen eigenen Spekulationen, mit denen du vielleicht im Kreis gehst. Bitte Gott um Weisheit und du wirst Frieden, Zuversicht und Kraft gewinnen für deinen Alltag. Und zwar für den Alltag heute. Gott gibt, so meint Therese von Lisieux, keine Gnadenvorräte. Er gibt immer für die Gegenwart. Das ist sozusagen die Stunde Gottes. Das ist die Stunde des Heiligen Geistes. Die Gegenwart. Jetzt wollen wir uns ganz tief auf Gott einlassen. Und ich freue mich wieder auf Musik. Und es ist ja die Stille, das Innehalten ist ja auch eine Gnadenzeit, in welcher wir aufspüren, dass wir Begnadete sind. Und wir wollen dieses Begnadetsein wirklich auch feiern und wachsen lassen durch unsere Offenheit, durch unser Vertrauen. Ich darf nochmals die Theresa zitieren. Meine Seele kam mir vor wie ein Schwamm, der ins Wasser getaucht wird und sich vollsaugt. Sie war, wie mir schien, ganz von der Gottheit durchdrungen und genoss und besaß in gewisser Weise die drei Personen in sich. Wir dürfen uns sozusagen vollsaugen mit der Liebe Gottes. Und Theresa spricht gerne eben in Bildern. Wie ein Schwamm, der ins Wasser getaucht wird. Und ganz von der Gottheit sind wir dann durchdrungen. Und wir haben die Gnade, die drei göttlichen Personen in sich, in uns haben zu dürfen. Und dieser ist der Liebende. Also der Christ ist ja kein Self-Made-Man, er macht sich nicht selbst zum Christen, sondern er wird durch die Einwohnung des dreieinigen Gottes zum Christen. Wir sind getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und genau von diesen dreien erbitten wir den Segen.